Also ich war ja dieses Jahr nicht auf der Wiesn. Ich war in Sylt, Windsurf World Cup und ihr wisst ja auch alle, ich trinke ja kaum was, ne? Wenn, dann auf Malle, 43er mit Milch oder Après-Ski, dann Lumumba und vier für Willi sozusagen. Naja, auf der Wiesn war ich natürlich auch schon mal. Geliehene Klamotten, Lederhose, ich sah gut aus, ich sah unverschämt gut aus. Hab da einige Promis interviewt, falls man das so sagen könnte, dass es in München überhaupt Promis gibt. Ich trinke dann höchstens eine Maß und bin dann schon ein bisschen breit. Also für mich ist das immer relativ billig. Aber es ist lustig im Grunde genommen. Besonders Italiener habe ich getroffen und Neuseeländer, glaube ich, auch. Die waren überlustig. Also, die Wiesn macht Spaß, die tanzen auf den Tischen, die Frauen sind hübsch. Und ich als Norddeutscher, ich sage, naja, okay, einmal im Jahr kann man das ja machen, ne?
Okay, dann mit Rollos einziger Wiesn-Anekdote heute herzlich willkommen zu Generation Fußball. Zwar zur Sexy Voice Wiesn Edition, so kann man es glaube ich sagen. Denn genau wie ich war mein Gast der Generation Fußballrealismus, Jochen Stutzki, gestern Abend auch auf der Wiesn. Grüß dich, Jochen. Moin. Ich hoffe, du
Aus
bist.
rein touristischen Zwecken, ja.
Natürlich. Natürlich. Ich ja auch nur. Und ich sag Moin und Hallo nach Hamburg, Rollo.
Hallo, hallo, und ihr wart auf der Wiesn, aber nur um die Bayern zu sehen. Ne?
Natürlich, ja, wir haben ganz viele. Wir haben
Aber tatsächlich welche gesehen, ne?
Bayern haben wir gesehen, ich habe Dante gesehen, war da, die Augsburger waren da, Jochen hat
Ja.
die Gladbacher gesehen, ich habe Jens Lehmann am Geldautomaten getroffen, zwei komplette Fußballprominenz war gestern da.
Und
Wow.
Olli Reck habe ich auch gesehen.
Aber apropos Wiese, man kann so ein bisschen die Wiesenkrise ausrufen beim FC Bayern. Die hatten bis letzte Woche, die letzten 8 Jahre während der Wiesn kein Spiel mehr verloren. Und wir müssen leider drüber reden, wie alle anderen es auch machen. Aber der FC Bayern steckt tatsächlich in einer handfesten Krise. 3 Spiele nicht gewonnen. 0-3 zu Hause gegen Gladbach verloren. Mit einer desolaten Leistung kann man, glaube ich, sagen. Also speziell ist 3-0. Was da
Die
die Abwehr.
Gladbacher waren gut, ja?
Ja, natürlich, absolut. Aber trotzdem muss man ja so ein bisschen auf Bayern-Niveau reden. Und der Unterschied ist gerade, glaube ich, dass die Konkurrenz halt gerade nicht stolpert, sondern die das eiskalt momentan ausnutzt. Und der FC Bayern ist nach 7 Spieltagen nur auf Platz 6. Rollo, was sagt uns das?
Ja, noch einen weiter runter und sie sind international nicht vertreten. Unglaublich, echt unglaublich. Ich gehöre ja auch zu denen, die gesagt haben, naja gut, Bayern wird Meister, das ist schon eh klar. Das hätte ich nicht gedacht. Und da muss ich mich auch korrigieren, so klar scheint das doch nicht zu sein, auch wenn ich das immer noch so denke. Aber ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, ob Philipp Kösser oder so von 11 Freunde, aber irgendjemand hat gesagt, dass dann doch das die Champions League Mannschaft von 2013 ist, mit ein paar Veränderungen und so. Und dass da einfach der Umbruch bislang gefehlt hat. Und ich denke mal, das sieht man jetzt überdeutlich. Und ich sage auch, dass es am Trainer für meine Begriffe nicht liegt. Dieser Trainer ist gut. Ich finde auch, das liegt an der Kaderplanung. Da sind große Fehler gemacht worden. Man wollte wohl noch so ein Jahr irgendwie über die Bühne ziehen, dann Robben und Ribéry weg. Und mittlerweile könnte es auch sogar schief gehen. Also ich als Norddeutscher muss ganz ehrlich sagen, aus der Hauptstadt der zweiten Liga, ne, Hamburg und St. Pauli, ich finde es auch mal gut, wenn wieder Spannung reinkommt. Das ist ja das Große, was uns gefehlt hat.
Absolut, absolut.
Tatsächlich so passieren, dann ist schon viel gewonnen. Längst noch nicht alles, was den Fußball angeht. Aber das wäre schon klasse.
Aber Jochen, jetzt ist es ja tatsächlich so, Rollo sagt, es liegt nicht am Trainer. Wenn Sie jetzt die nächsten, also jetzt ist erstmal sowieso Länderspielpause, jetzt wird aufgearbeitet, aber ich sag mal so, wenn Sie das nächste Spiel jetzt wieder nicht gewinnen, dann wird die Luft doch langsam eng, oder? Weil es ist ja momentan noch so, dass ja ein Kandidat so ein bisschen gerade auf dem Markt ist, der vielleicht interessant wäre für
Du
Bayern.
meinst Dreiphasenhüttl?
Ja, kommen wir gleich noch zu.
Arsène Wenger.
Ja, es gibt einige. Ich habe mir letztens mal den Spaß gemacht, zu schauen, welche vertragslosen Trainer denn momentan so da wären. Da ist immer einer oder zwei sogar dabei, wo man sagt, wow, der würde ja irgendwie passen. Aber das ist ja jetzt erstmal zweitrangig. Die Bayern werden jetzt nicht sagen, nur weil der Hasenhüttl gerade da ist, entlassen wir mal den Kovac. Entscheidend ist ganz einfach, passt er weiterhin zu den Bayern, so wie sie es seit Sommer denken? Und ich glaube, ja, er hat eine unfassbar gute Ansprache. Er ist unfassbar authentisch. Er geht auf die Menschen zu. Er hat auch, das ist jetzt nicht negativ gemeint, auch manchmal so dieses Bayern-Gehen, man kassiert Vorwürfe und dann kann man trotzdem so ein bisschen von oben herab urteilen, auch auf Pressekonferenzen mit Journalisten. Also er da am Freitag zum Beispiel diesen Klarstellungsbedarf hatte. Ich finde seinen Umgang gut. Was ich nicht gut finde, und da verdichten sich ja die Zeichen, dass es öfter mal passiert, dass er Kroatisch spricht mit seinem Bruder oder auch mal mit Bratu Salihamidzic in Gegenwart anderer. Das ist doof, das macht man nicht. Da grenzt man andere aus und dann macht man sich auch angreifbar. Ich glaube aber auch, da bin ich, obwohl ich gerne Kontra bin und das ja auch unser Thema hier so ein bisschen ist, bin ich bei Rolo. Wenn man den Kader und die Kaderstruktur anguckt, da sind die großen Fehler. Gestern Thema im Doppelpass, auch genau richtig aufgearbeitet. Man plant mit Kimmich rechts, mit Alaba links und dann wäre Rafinha Backup für beide. Man hat Bernat verkauft nach Paris, gut 15 Millionen oder so, ist ein gutes
Geld. Wollte ich gerade sagen, das ist, glaube ich, ein ganz guter Deal, den sie dann noch gemacht haben.
Ja, aber es wird nicht nachgelegt und da darf man nicht nur auf die Kohle schauen, weil man ja als FC Bayern immer den Anspruch hat, oben dabei zu sein und zwar nicht nur in Deutschland. Das wird sich auch wieder hinruckeln, das sind, glaube ich, gerade mal 4 Punkte Rückstand auf Dortmund am Ende der vergangenen Saison und davor hat man immer mehr als 4 Punkte Vorsprung gehabt. Das wird auf Dauer schon reichen, aber in der Champions League will man halt oben dabei sein und meistens gewinnt man Titel durch die Bank und nicht durch die erste Elf. Und da ist es bei Bayern echt ein Problem momentan.
Also Kaderplanung hin oder her, ich halte da mal kurz ein bisschen dagegen. Also Hoeneß hat jetzt gestern dem Trainer, glaube ich, das volle Vertrauen ausgesprochen, sowohl in den Süddeutschen als auch im Kicker. Aber das heißt ja heutzutage gar nichts mehr. Nee. Dir Reschke, kommen wir gleich noch zu. Aber ich meine, der Kovac stellt sich halt hin und sagt, die nächsten 10 Spiele unterschreibe ich, die verlieren wir nicht. Also das ist ja schon eine harte Aussage auf der Pressekonferenz. Und ich finde, dann so 2 desolate Leistungen abzuliefern,
ja,
grenzwertig.
Aber dann hat ganz ehrlich. Ja, ich gebe dir nur zum Teil recht. Das ist auch nicht gut, sowas. Ne? Das ist so das Bayern-Gehen, denke ich mal. Aber was mir aufgefallen ist in den Spielen, und da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das Kovac schuld ist, die Stars, die spielen eigentlich genauso, wie sie bei der WM gespielt haben. Und da ziehe ich Lewandowski mit ein. Also das ist ein Ballgeschiebe. Manchmal denke ich, so vor dem 16er, 300% Ballbesitz und nichts kommt dabei raus. Ne? Also das habe ich bei der WM schon gesehen. Und wenn es dann mal nach hinten geht, da muss ich sagen, auch bei der WM schon, da sind denn, egal, ob Boateng hat ja nun gestern nicht gespielt, aber davor oder vorgestern, oder Hummels, die sind zu langsam. Und Kimmich weiß immer noch nicht, wo er denn sein muss, wenn er irgendwo sein muss. Ich meine, er schlägt zwar den Flanken, die kommen aber auch irgendwie nicht an.
Aber dann ist es doch
einfallslos.
Ja, aber dann ist es doch, dass die klare Spielidee, die ja eigentlich vom Trainer kommen muss, so ein bisschen fehlt, oder
nicht? Moment, die kam ja auch von Jogi angeblich und die Mannschaft war gar nicht in der Lage, das umzusetzen. Und ich glaube zum Beispiel auch, dass jetzt die Mannschaft, wie Müller und so weiter, überhaupt nicht in der Lage sind, das umzusetzen. Also das heißt, der Trainer möchte schon das anders. Ich glaube nicht, dass Niko Kovac da hier irgendwie handballmäßig vom 9-Meter-Kreis da spielen lassen will. Also oder vom 16er. Das will er bestimmt nicht. Aber ich glaube, dass die Spieler nicht in der Lage dazu sind. Ich weiß nicht, warum. Einige sagen zu alt, okay, zu langsam. Ich weiß nicht, vielleicht fehlt auch...
Aber sollte man denn nicht, wenn man beim FC Bayern spielt und über 10 Millionen im Jahr verdienen, sollte man doch in der Regel...
Das Argument ist zu einfach. Also man ist ja nicht besser, weil man mehr Geld auf dem Konto hat oder monatlich mehr überwiesen bekommt. Es hat
auch ohne Geld.
Ja, aber mit Geld wurde das dann besser, das muss ich schon sagen.
Ja, aber nicht 10 Millionen, ne?
Nein, jetzt mal abgesehen vom Geld, ich will es auch gar nicht am Geld festmachen, aber wenn du beim FC Bayern spielst, dann verdienst du nicht nur gutes Geld, sondern bist in der Regel eigentlich auch ein guter Fußballer.
Und das ja, aber wenn du beim FC Bayern spielst, dann ist es so, dass du schon, das kriegst du auch eingeimpft von Anfang an, dass du 80-90% der Spiele auch gewinnst, ohne 100% zu geben. Und das ist vielleicht auch so eine Erkenntnis aus der Weltmeisterschaft. Mentalität kann Qualität schlagen. Und Qualität ist insofern nicht messbar, als dass du einen Namen auf dem Trikot hast, sondern Qualität kannst du nur abrufen, wenn du bereit dazu bist und wenn du diese Mentalität mit dir trägst, alles geben zu wollen. Für deine Aufgabe, für deinen Verein, für die Fans und auch für die Mitspieler auf dem Platz zu kämpfen und zu fighten. Und da fehlt mir der Ansatz, wenn ich eine Mannschaft gegenüber habe, die auf mich perfekt eingestellt ist. Wie Rolo gerade schon sagt, wie bei der WM. So wie es die Kroaten vorgemacht haben. So wie es Mexiko und Schweden gemacht haben gegen die Deutschen. So wie es Südkorea gemacht hat. So wie es jetzt auch Gladbach gemacht hat. Die hatten einen Masterplan gegen die Bayern. Und der ist sogar ganz einfach. Der ist ganz einfach. Man stellt sich auf die Bayern gut ein und dann haben die Bayern Probleme. Die beißen sich die Zähne aus. Und ich kenne, wenn du es jetzt mal aufs Privatleben oder auf deine beruflichen Ziele überträgst, wenn man sagt so, ich habe einen Plan, ich habe eine Idee, wie ich an ein Ziel kommen möchte. Aber dieser Weg ist nicht der richtige. Das erkenne ich früh. Dann gehe ich doch einen anderen Weg. Ich kenne niemanden, der mit dem Kopf gegen eine Tür rennt, solange bis sie aufgeht.
Aber dann werfe ich euch jetzt wieder die Retourkutsche rein. Dann liegt es doch auch am Trainer, oder nicht? Wenn der seine Spieler nicht zu 100% motiviert.
Ja, nicht nur am Trainer, die Führung und der Trainer haben natürlich Fehler gemacht. Da gebe ich dir recht. Wenn man schon von vornherein sagt, und Heidel unterstützt das auch noch, die werden kein Spiel mehr verlieren und so weiter. Wenn auch Niko Kovac sowas sagt und wenn Uli Hoeneß vorher auch sagt, also wir stehen 1000%ig zu ihm, es wird auf ein neues Level gehoben, das Ganze. Dann glauben die Spieler das auch selbst, aber ohne irgendwie eine müde Mark dafür geleistet zu haben, irgendwas getan zu haben. Und jetzt hängen sie da und wissen nicht weiter. Das heißt, die ganze Einstellung war von vornherein, gerade nach den ersten Spielen, wo sie vielleicht noch 100% gegeben haben, um sich auch ein bisschen zu rehabilitieren für die verkorkste WM. Aber da haben sie gesehen, na gut, das läuft ja alles. Und da gebe ich Thomas auch recht, denn wenn du nur 95% noch bringst und dann die Einstellung dazu auch nur bei 95 oder 80 ist, dann reicht das einfach nicht.
Das Problem haben wir jetzt momentan nicht nur die Bayern, sondern es ist irgendwie so ein bisschen zeitgemäß. Wenn du jetzt mal guckst, kannst du auch gut mit Barcelona und mit Real Madrid vergleichen.
Ja. Das, ja, auch seit drei Spielen.
Ich weiß jetzt nicht, ob es diese Überheblichkeit ist, die man allen gerne mal so ein bisschen andichtet oder ob es tatsächlich sowas ist, dass es von der WM, wenn man was mitnimmt in die neue Saison, dass man da vielleicht im Sommer ein bisschen müder ist oder dass man wirklich die Mannschaften, die momentan vorne sind, in Spanien ist es Sevilla, in Deutschland halt Dortmund, von Dortmundern waren nicht allzu viele bei der WM dabei und also für die Deutschen. Da ist halt irgendwas gewachsen, wo man halt im Sommer ein bisschen mehr und ein bisschen länger dran arbeiten konnte.
Aber gut, aber in den anderen Ligen, siehe PSG in Frankreich und in England ist es ja jetzt auch nicht so. Da sind auch
die, ja, aber PSG hatte vorher auch nichts gerissen, ne?
Ja, und bei PSG ist das, also in Frankreich ist das Gefälle so extrem hoch, ja, dass PSG tatsächlich mit 80% auskommt. Und in England ist es halt so, dass es halt immer 5-6 Mannschaften sind, die da oben mit rumturnen. Deswegen ist es mal nicht verwunderlich, wenn eine der 5-6 Mannschaften im Mittelfeld steht.
Ich gebe noch mal ein Beispiel. Wenn ich jetzt Dortmund und Bremen zum Beispiel nehme und Hertha kann ich auch dazu nehmen. Also fange ich mit Bremen an. Da kommt ein Klaassen, der da unfassbar ehrgeizig ist, der sprüht nur so vor Tatendrang und so weiter. In Dortmund kommt ein Alcacer, der nicht die Rolle bislang in Spanien spielte. Dann kommt ein Jakob Brüne Larsen, ja, die Namen oder so. Die sind alle sowas von motiviert und so weiter. Ich glaube, das ist auch Player in Gladbach oder so.
Super.
Oder Hertha mit seinen Youngsters. Da sind die Alten richtig wieder in Form gekommen vorne und die Jungen machen da Alarm. Arne Meyer und so weiter. Ich will sie gar nicht alle aufzählen. Also da ist Esprit, da ist Tatendrang. Mal sehen, wie lange das anhält. Aber das ist alles das, was im Augenblick den Bayern fehlt. Ich behaupte einfach, sie sind komplett satt.
Okay, und du wirfst die These in den Raum, dass sie dieses Jahr nicht Deutscher Meister werden?
Doch, ich vermute ja, weil die anderen dann irgendwie doch Schuss kriegen irgendwann oder so. Oder diesen.
Das ist ja genau der Unterschied. Immer wenn die Bayern in der Vergangenheit ja irgendwie gestolpert sind, haben die anderen.
Ja, aber vielleicht reicht es dieses Jahr doch nicht, weil die tatsächlich zu langsam sind. Also wenn ich Hummels Boateng und auch Süle ist halt irgendwie limitiert. Wenn ich das so sehe, und Kimmich ist sowieso limitiert da vorne, wenn ich das sehe mit Robben und Ribéry, wenn ich den wieder gesehen habe, wie er den Schiedsrichter anmacht, irgendwann ist Schluss und irgendwann ist auch bei den Schiris Schluss. Und ich bin mal gespannt, wie lange das jetzt geht. Oder ob tatsächlich die Bayern den Turnaround schaffen und sich tatsächlich mal, blinde gesagt, einen Arsch aufreißen.
Also man muss ja die Ähnlichkeit zur Nationalelf ist ja durchaus vorhanden. Ich habe hier Statistik, 95 Flanken in dieser Saison, keine einzige führte bisher zum Tor. Das erinnert schon sehr stark an die WM. Ich weiß auch nicht, wie viele Flanken wir die Deutschen da gespielt haben.
Ja, aber unzählig.
Es ist aber keine Kammern. Es ist natürlich aber auch so, dass auch wieder eine Parallele, nicht nur satt ist ein super Stichwort, es ist aber auch so, dass die Spieler exakt wissen, wenn ich fit bin, dann spiele ich. Ich habe keinen, der von hinten kommt und Druck macht. Natürlich gibt es einen Süle verglichen mit Hummels und Boateng. Und natürlich hat Süle auch seine Berechtigung, einige Spiele zu machen. Okay. Aber Boateng und Hummels wissen, dass sie, wenn sie fit sind, nicht öfter als, keine Ahnung, 5-6 Mal auf der Bank sitzen. Gleiches gilt für Lewandowski, gleiches gilt für Müller. Robben und Ribéry sind immer noch die Spieler, die Entscheidungen herbeiführen können und auch in den Champions-League-Spielen ran dürfen.
Darf ich noch was ergänzen?
Ja, klar.
Auch letzte Saison, Sven Ulreich, ne? Wie viele Spiele hat er gewonnen? Und was macht Neuer schon wieder? Der soll endlich da mal mit aufhören. Ich kann es nicht mehr sehen. Der hebt vor der möglichen Abwehr vom dritten Tor der Gladbacher den Arm schon wieder. Lieber Manuel Neuer, falls du das irgendwie mitkriegst, lass das bitte endlich mal sein. Dieser Reklamierarm ist ganz, ganz schlimm. Und das ist auch immer so gewesen. Und das ist vielleicht auch noch mit ein Grund, warum da hinten die Konzentration völlig flöten geht. Also, das hat mich übrigens am meisten aufgeregt.
Okay, aber sind wir jetzt mal realistisch. Wenn Kovac die nächsten zwei Spiele nicht gewinnt, wird's eng, oder? Ja.
Irgendwann wird es eng, aber es ist, ja, also die spielen jetzt in Wolfsburg, glaube ich, in der Bundesliga nach der Länderspielpause und man muss halt aus den Köpfen kriegen, dieses erfahrungsgemäß, kriegen wir das schon irgendwie wieder hin. Ich nehme sogar nicht nur die alten Spieler in die Pflicht, die für mich auch sagen wir, größtenteils über dem Zenit drüber sind. Die sind nicht mehr so leistungsfähig wie vor 4 Jahren. Also Boateng und Hummels, die beiden, also sagen wir, die waren 2 der besten 4 Innenverteidiger dieser Welt. Lewandowski schließe ich da aus, weil der ist für mich immer noch Top-Level, auch wenn er es momentan nicht so richtig abruft. Aber selbst wenn alle anderen bei 100% und auch bei einer guten Form wären, wären sie nicht mehr die von damals. Und dann nehme ich die jungen Spieler in die Pflicht, auch mal dann die Eier zu zeigen, hinzugehen und sagen, so, jetzt habe ich die Chance, jetzt habe ich die Möglichkeit, mich so aufzudrängen, dass der Kovac nicht an mir vorbeikommt.
Das haben die doch gemacht zum Teil, James und auch Kimmich, aber im Augenblick nicht.
Was ist ja, das ist, weil es nicht konsequent ist und konstant genug.
Das ja, kümmern sich vielleicht zu sehr um die Mode oder um sonst was irgendwie.
Also wir gehen jetzt erstmal in die Länderspielpause und sollte Kovac die nächsten 2 Spiele nicht verlieren, was ist denn dann tatsächlich mit der Personalie Ralf Hasenhüttl? Weil ich glaube, das ist gerade ein gefragter
Mann. Wenn er die nicht verliert,
wenn er nicht gewinnt.
Ja. Jetzt, ich hab gestern einen Tweet gefunden zu Ralf Hasenhüttl von Christian Gödeke, ist, glaube ich, ein Kollege von Spiegel Online. Den wollte ich euch nicht vorenthalten, weil ich ihn sehr, sehr witzig finde. Hasenhüttl jetzt mit richtigem Orga-Problem. Wie sage ich Stuttgart so schlau nicht ab, dass ich Leverkusen so lange vertrösten kann, bis vielleicht doch noch die Bayern anrufen? Und wenn nicht, ich immer noch Leverkusen sagen kann, dass ich erst noch Stuttgart absagen muss. Also das ist tatsächlich so. Also Leverkusen hat auch wieder nur 0-0 gespielt gestern. Da ist er angeblich, sitzt der Heiko Herrlich auch nicht mehr so fest im Sattel. Und Hasenhüttl ist momentan zumindest in der Liga die heißeste Personalie. Also bei Bayern wird jetzt, die Bild hat gestern, glaube ich, noch Zidane in den Ring geworfen, was ich erstmal für eher unrealistisch halte, wenn ich ehrlich bin. Ja.
Aber ganz ehrlich, Kovac ist doch, ich glaube das nicht. Ich glaube, Kovac, der hat, was der aus Frankfurt gemacht hat und so weiter, ich weiß, das passt nicht immer. Aber ich glaube, dass auch die Führung sieht im Augenblick, sie müssen als erstes an die Mannschaft ran. Und wenn das nicht mehr klappt und wenn die Mannschaft sagen sollte, nee, mit dem wollen wir nicht mehr, haben keine Lust mehr, dann vielleicht. Aber 2 Spiele, glaube ich, also das kann ich mir nicht vorstellen. Ich finde, Kovac ist ein guter und jeder andere. Ja, wieso? Manche behaupten ja, so wie ich auch, dass Kando einmal schon gebellt hätte. Ne? Also, wer weiß, aber das zweite Mal. Also
ich, glaube, Ich glaube nicht.
Nein, natürlich nicht.
Also da können wir jetzt hier offiziell eine Wette ausmachen.
Das juckt nein. Aber bei Twitter geht das rum. Ne?
Natürlich,
das ist natürlich Satire hoch drei, dass Frau Heinkes schon den Stecker von der Telefondose gezogen hätte und so weiter und so fort. Ne? Ich sage, er bleibt.
Ich sage auch, dass Kovac bleibt, denn man muss sich natürlich fragen dürfen, das, was er in Frankfurt gemacht hat. Und da hat er eine unglaubliche Mentalität eingeimpft. Ja? Mhm. Diese Art und Weise und auch diese Denkweise wird er nicht geändert haben. Das heißt, er kann Feuer entfachen. Es muss aber eine Bereitschaft bei den Spielern vorhanden sein. Und da stimmt es momentan einfach nicht so richtig. Es sind vielleicht Kleinigkeiten, die dazu führen, vielleicht kriegt man das auch wieder hin. Man wird jetzt alles analysieren, jeden Stein umdrehen. Und wenn er es schafft, diese Mentalität, die er in Frankfurt reingekriegt hat, auch bei den Bayern zumindest teilweise reinzukriegen, dann kann das auch wieder ein Selbstläufer werden. Jede Mannschaft hat mal eine Schwächephase. Ich erinnere mich auch gerne übrigens an die Zeit, als Carlo Ancelotti zu den Bayern kam und der ganze Verein gesagt hat, oh, dieser Carlo mit seinem italienischen Charme, der ist ganz anders als der Guardiola. Der spricht die Spieler ganz anders an. Mit Carlo, das ist Familie, das ist super. Und ein paar Wochen später war er nicht mehr gut genug. Also das ist immer temporär, aber ich finde es ein bisschen respektlos, in der Öffentlichkeit so über Kovac und seinen Job zu sprechen. Da hat Uli Hoeneß natürlich mit seiner Kopfaussage, ja, dass der Trainer den Kopf hinhalten muss, einen großen Teil dazu beigetragen. Aber
das hat er jetzt wieder zum großen Teil
gemacht. Ja, aber diese Aussage steht und die halt auch nach. Kovac ist für mich immer noch die richtige. Ein anderer Trainer muss mit dem gleichen Kader arbeiten. Deswegen, ich glaube nicht, dass Hasenhüttl kommt. Ich glaube, dass die Bayern das aussitzen und Kovac die Zeit geben, die er braucht. Und selbst wenn sie zweimal nicht gewinnen.
Ja, ein nasses Streichholz bringst du nicht zum Brennen. Auch Kovac.
Sehr gut. Also wird Hasenhüttl neuer Trainer beim VfB Stuttgart?
Nee, in Leverkusen.
Leverkusen jetzt auf einmal. Aber
ja, hat nie jemand was anderes behauptet, oder?
Ja, du. Leverkusen hat, soweit ich weiß, aktuell noch einen Trainer. Der VfB nicht.
Das ist korrekt.
Also, das kam ja so ein bisschen wie Kai aus der Kiste. Ich zitiere Herrn Reschke von Samstagnachmittag. Die Trainerfrage stellt sich nicht. Wir werden alles daran setzen, in dieser Konstellation erfolgreich zu sein. Jetzt musste dann Korkut über Nacht doch gehen und man munkelt so ein bisschen, dass das alleine die Entscheidung von Wolfgang Dietrich war, dem VfB-Präsidenten.
Ja, offenbar.
War es denn die richtige Entscheidung, Jochen?
Boah, richtig oder falsch ist in solchen Sachen immer komisch. Mich ärgert das, dass der Verein da offenbar innerlich
so war. Man muss ja dazu sagen, vor der Saison wurde der Vertrag verlängert bis 2020. Ne?
Also, ja, weil er natürlich auch Erfolg hatte vergangene Saison. Er hatte, das war auch so eine Eigendynamik. Der VfB hat vergangene Saison unter Korkut, wenn wir ganz vorne anfangen, ich glaube, das erste Spiel gegen Wolfsburg unentschieden gespielt und dann angefangen zu gewinnen, 2-3 Mal in Folge und hatten unterm Strich, glaube ich, ist jetzt übertrieben, aber 4-38 Torschüsse, haben aber 3x1-0 gewonnen. Der VfB war nicht gut unter Korkut, er war nur erfolgreich. Und man muss sich natürlich fragen, warum das jetzt verloren gegangen ist. Und das ist die Geschichte von Samstag auf Sonntag. Wenn Reschke zum Trainer steht, dann hat er das auch nicht gesagt, um die Öffentlichkeit zu beruhigen, weil er wusste, dass am Sonntag was passiert. Nee, Reschke wurde dann halt einfach von oben, Obersticht unter, überstimmt. Moment, wir brauchen was Neues, jetzt ist Länderspielpause, jetzt haben wir Zeit. Das ist natürlich, man hat einen Finger am Abzug und dann musste Korkut gehen. Man hat bestimmt auch mal in die Mannschaft reingehorcht. Ich würde Reschke da keinen großen Vorwurf machen, auch wenn es jetzt nach außen hin extrem unglücklich aussieht.
Aber hallo, was sagst du?
Ja, das ist schon sehr gefährlich. Das kenne ich von Hamburg auch. Wenn irgendwie ein Präsident oder ein Sportdirektor zum Trainer steht und das so richtig schön verkündet, dann ist meist Schluss. Aber übrigens die...
Also ist das die falsche Entscheidung aus deiner Sicht?
Für mich ist es falsch, ja. Weil da hätte noch erst was anderes passieren müssen. Ich finde, die Ansprüche waren vielleicht auch zu hoch vom Umfeld und von der Führung und so weiter und so fort. Und übrigens diese Vertragsverlängerung, das kenne ich ja von Hamburg. Da lief es ja alle 3 Monate so ungefähr, dass wieder Verträge... Ich weiß gar nicht, wie viel beim HSV noch unter Vertrag stehen. Also ich sage, das finde ich nicht okay. Da hätte man auch noch ein bisschen abwarten müssen, weil man muss auch sehen, zum Beispiel gestern, da war auch viel Pech dabei. Ne? Das sind ja manchmal nur Millimeter, denn da hast du Pfostenschuss oder sonst was oder diese eine Gomez-Szene. Also ich finde das nicht okay. Ich weiß ja nicht, und das wisst ihr, glaube ich, auch nicht, wie es tatsächlich in der Mannschaft aussieht. Das ist ja immer unser Problem. Wir sind nicht in der Kabine, wir kriegen die Gespräche nicht mit. Irgendwann 20 Jahre später sagen die dann, ja gut, der hat auch nur Dünnpfiff gelabert oder so.
Aber jetzt mal, wenn ich als VfB Stuttgart mit den Ansprüchen, die ja tatsächlich da sind, die man, glaube ich, mit dem Kader und der Mannschaft, die sie haben, auch stellen kann, also zumindest zu sagen, wir haben dieses Jahr nichts mit dem Abstiegskampf zu tun. Und dann spiele ich in Hannover beim Tabellenletzten, die noch kein Spiel gewonnen habe. Ich habe mir mal die Aufstellung angeguckt. Und zwar ist Korkut da angetreten mit 9 Defensiven. Da waren nur Gomez und Didavi, die offensiv sind. Und ansonsten haben gespielt Gentner, Castro, Askasiba, Sosa, Pavard, Bartstuber, Baumgartel, Beck. Alles defensive Spieler. Dann muss ich mir doch aber auch danach gefallen lassen zu sagen, okay, vielleicht bin ich dann irgendwie nicht mutig genug oder so. Und dann, also, und dann verliere ich noch 3-1.
Castro unbedingt als defensiven Spieler zu bezeichnen. Außerdem ist heutzutage von Pavard, dem Weltmeister, man muss ja auch mal ein bisschen erwarten, dass die auch nach vorne gehen. Also ganz so defensiv sehe ich das nicht. Und trotzdem haben sie in der zweiten Halbzeit dicke Chancen gehabt. Naja, also zumindest auf den Ausgleich. Ich hätte ihn nicht. Hannover ist ja auch so eine Frage, ne? Die haben ja auch, da kam, hat man vorher auch gesagt, ja, Breitenreiter, der steht jetzt auch auf der Kippe und so weiter und so fort. Lasst doch mal ein bisschen Zeit, also ein Tick mehr Zeit. Okay, das Kind ist in den Brunnen gefallen. Vielleicht sind das alles, man sagt den Trainern ja auch nach, so wie Labbadia und so weiter, dass es eigentlich nur Trainer für einen Sommer sind, so ungefähr. Erst retten sie die Mannschaft und dann geht's wieder bergab. Also ich finde es, kurzum, ich finde es schlecht und ich finde es auch einen schlechten Stil. Dann hätte der Reschke gar nichts sagen sollen, ich muss jetzt mal erstmal drüber schlafen und dann wäre es okay gewesen.
So. Aber wie dünn wird die Luft jetzt für Reschke? Weil der nächste Trainer muss ja jetzt quasi einschlagen, oder?
Kaderplanung ist ja auch, dann kann ich auch sagen, das gilt ja auch für andere Mannschaften. Wie dünn wird die Luft für alle diejenigen, die da nicht die Leistung bringen, da unten stehen. Zum Beispiel Bremen, da hatte Frank Baumann, eigentlich viele haben ihm gar nicht so viel zugetraut. Aber scheinbar tritt er in Adolfs erfolgreiche Fußstapfen und alles, was er gemacht hat jetzt zuletzt, war okay. Also das natürlich, ja, auch der Sportdirektor ist vom Erfolg abhängig. Ihr wisst doch auch, wie Zorc schon kritisiert wurde in Dortmund und so weiter. Und plötzlich haben sie den Dreh gefunden. Oder Preetz in Berlin. Ne? Das dauert manchmal auch, ne? Wenn man was aufbauen will. Ne? Und manche haben dann nicht die Geduld.
Jochen, wen holt der VfB jetzt, wenn es Hasenhüttl nicht wird?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also,
wen gibt's denn noch?
Ich überlege mal. Vielleicht finde ich die Liste, die ich da.
Ich habe so eine Liste. Ja. Gisdol steht im Raum, Weinziel steht im Raum, aber Weinziel hat angeblich schon abgesagt.
Ich hätte noch einen, den wir noch nicht so auf dem ja, Zettel haben und mit dem wir nicht sprechen können. Würde mir eigentlich ganz gut gefallen, weil ich ihn als Typ mag. Den kann ich mir auch in Stuttgart so ein bisschen vorstellen, weil die Fans eine große Rolle spielen. Er ist wirklich vermittelbar und er spielt halt keinen schönen Fußball, aber er spielt teilweise erfolgreichen Fußball. Er hat schon gezeigt, dass er Mannschaften übernehmen kann und dann schon Erfolg haben kann. Peter Stöger.
Ah, Peter Stöger.
Das ist würde mich freuen. Würde mich extrem freuen. Der fehlt mir so als Typ, so als Farbe fehlt er mir schon in der Bundesliga.
Finde ich auch nicht schlecht, die Idee. Also ich hätte auch Gisdol oder Stöger jetzt gesagt. Wenn Weinziel absagt. Aber Stöger finde ich auch gut.
Stöger hatte ich jetzt überhaupt nicht auf der Kette. Aber seht ihr mal, ja, mal sehen, was.
Ist immer gut, wenn man so eine Liste durchlesen kann.
Schreibst du dir das immer auf?
Nee, ich habe gerade parallel ein Fenster aufgemacht und nochmal die Liste angeguckt, dieser Trainer. Übrigens, auf der steht auch ein anderer Trainer, den ich mir auch sehr gut vorstellen kann, den auch noch keiner so auf dem Schirm hat. Aber ich denke mir immer, wie werden das die Verantwortlichen machen? Die denken sich, welcher Trainer ist denn auf dem Markt? Es gibt halt nun mal solche Tools. Dann denkt man sich, ja, ich lese die doch mal durch, das kostet ja nichts. Martin Schmidt, Mainz. Stimmt. Und Wolfsburg. Es gibt genügend Trainer, die irgendwo auf dem Markt sind. Man muss halt gucken, was will der Verein? Welches Spielsystem, welche Philosophie will der Verein haben? Beim VfB, finde ich, ist der größte Faktor der Fans. Die Fans haben da auch eine gewisse Power, auch einen gewissen Einfluss. Und man muss die Fans so ein bisschen mit ins Boot nehmen. Spielerisch ist es
bei Stimmen. Wobei man dann,
glaube ich schon,
ja, jetzt tatsächlich dann auch sagen muss, die Fans hatten dann im Endeffekt ja recht. mit der Personalie Korkut. Ach, weißt du, was da los war, als er übernommen hat? Dann war plötzlich der große Heilsbringer und jetzt nach 7 Spieltagen ist halt dann schon wieder Feierabend.
Ja, im Nachhinein sagt sich sowas immer leichter. Ja. Also im Nachhinein kann man jede Richtung argumentieren. Ich finde, die Fans müssen grundsätzlich, egal ob es jetzt Stuttgart ist oder woanders, die Fans müssen grundsätzlich aufpassen, dass sie sich selber nicht so wichtig nehmen. Ihren Verein sollen sie wichtig nehmen, aber sie sollen sich nicht über die Sache oder über den Charakter oder über den Verein stellen. Da müssen alle Fans aufpassen. Und das war in Stuttgart eine Sauerei, was sie mit Korkut gemacht haben zu Beginn.
Das stimmt, da gebe ich dir recht. Aber warten wir es ab. In 2 Wochen wissen wir wahrscheinlich mehr, wenn wir die nächste Folge aufzeichnen und dann hat der VfB vielleicht wieder gewonnen. Ich glaube, die spielen jetzt gegen Dortmund, ne? Nächstes Spiel zu Hause.
Ja. Die Stuttgart spielt gegen Dortmund. Da hätte ich jetzt nicht unbedingt einen neuen Trainer vorher geholt. Nee,
das macht ja noch Hinkel.
Ja, wahrscheinlich. Das kann ja sein.
So. Ja, weil der Neue sagt, also pass mal auf, ist ja alles schön und gut, aber gleich gegen diese Dortmunder.
So, die spielen jetzt gegen Dortmund, Hoffenheim und Frankfurt.
Super.
Geile Aufgaben.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber womit wir beim Thema wären, BVB. Dortmund ist Tabellenführer, die spielen, also das Spiel war unfassbar gegen Augsburg. Also auf jeden Fall Werbung für die Bundesliga, kann man glaube ich sagen, so ein Spiel. Aber meine Frage ist jetzt, auch wenn es sehr viel Spektakel ist und sie sehr viele Tore schießen, trotzdem fangen sie auch ganz schön viele Tore. Also man muss ja fairerweise sagen, da war bisher auch echt ganz schön viel Glück dabei.
Naja, aber das haben die Bremer jahrzehntelang gemacht. Hinten viel kassiert, aber vorne immer eins mehr geschossen. Also das ist Spektakel. Also ich liebe das. Das war das Spiel bislang der Saison. Und ganz ehrlich, wir freuen uns doch alle.
Auf jeden Fall.
Auch den Augsburger.
Aber Alcázar, der Freistoß am Ende, denn also da sind wir mal ehrlich, den muss ein normaler Bundesliga-Torwart muss den halten.
Wenn die
der war jetzt nicht großartig platziert.
Ja, rechts um die Mauer rum, ne?
Ja, aber der schlägt, glaube ich, 1,5 Meter links vom Pfosten ein. Also der kam ja dann schon relativ zentral. Ja, aber ja auf dem falschen Fuß. Aber
ja, du hast lange im Tor gestanden, ich weiß, du weißt wieder.
Nee, tatsächlich, also das ist ja immer so das zweite Halbzeitspektakel. Die haben 23 Tore gemacht, das ist ein neuer Vereinsrekord. So viel hatten sie noch nie nach 7 Spieltagen. Und 17 haben sie davon in der zweiten Halbzeit geschossen.
Ja, das muss mir sowieso mal einer erklären, was da los ist.
Also anscheinend haben die ja aber hinten raus, konditionell scheinen die auf jeden Fall gut drauf zu sein.
Vielleicht ist das ja auch Absicht.
Alle Tore in der zweiten Halbzeit
schießen. Favre kann das Spiel lesen und kann Einfluss nehmen durch Einwechslungen und durch Umstellungen.
Immer das Gleiche.
Das wär jetzt mein nächster Ansatz gewesen. 9 Joker-Tore nach 7 Spieltagen.
Ja.
Das gab es, glaube ich, auch noch nie.
Das ist gut.
Nee, da fehlt nur noch Pedersen. Dann ist das die Riege da komplett. Der hat ja auch die meisten Joker-Tore gehabt.
Aber
das ist trotzdem keine Erklärung. Also was mit der ersten Halbzeit, das ist so, als würde man da austesten und den Gegner in Sicherheit wiegen und weiß ich was alles. Und dann plötzlich kommen die rein, Alcázar und Bruno Larsson und Götze. Da müssen wir auch dann noch drüber reden. Ne? 2 Götzes und 1 Götze.
Die sollen ihn doch einfach nur Fußball spielen lassen, Rollo.
Ja, das ist doch geil. Der macht das Tor. Ich habe mich auch riesig gefreut, ehrlich gesagt.
Ja, super. Vor allen Dingen war es auch ein geiles Tor. Also das können nicht viele, so wie der ihn gemacht hat. Mit links angenommen, aber, rechts schnell abgeschlossen, 2 Kontakte.
Ja, aber habt ihr eine Erklärung, warum das tatsächlich immer in der zweiten Halbzeit das läuft?
Ja, wahrscheinlich liegt es daran, dass was Jochen gerade gesagt hat. Also muss ja irgendwie daran liegen.
Ja, aber dann kann man ja auch.
Also jede Einwechslung, die Favre irgendwie momentan macht, schlägt ein. Alcázar hat 81 Minuten Bundesliga gespielt jetzt in seinem Leben und hat schon 6 Tore gemacht.
Sollte aufhören.
Ist natürlich auch eine ganz gute Quote.
Ja, ich glaube tatsächlich, dass es so ist, dass in der Bundesliga eben dieser Matchplan eben nicht nur dann greifen muss, wenn es zum Anpfiff geht, sondern dass es schon extrem wichtig ist, dass man Spiele lesen und deuten kann. Und das ist ja das moderne Coaching, umstellen. Muss nicht so verrückt sein wie unter Guardiola, der versucht so alle 40 Sekunden irgendwas zu ändern und an der Seitenlinie rumtobt wie so ein Derwisch. Aber ich finde, das macht Favre ganz gut.
Das ist aber auch natürlich
Spaß. Das ist natürlich...
Kannst du eigentlich immer machen.
Ja, aber ich glaube nicht, dass das Kalkül ist. Ich glaube schon, dass er sich was von Anfang an zurechtlegt, dass sie nicht immer damit durchkommen. Wir haben auch schon Spiele von also zu Beginn schon dominant bestritten. Aber irgendwann erzwingen sie es dann halt. Sie können immer noch ein bisschen was drauflegen, sie können immer noch eine Änderung, die haben immer noch einen Plan B. Das ist ja genau das, was bei Bayern und bei der Nationalmannschaft gefehlt hat oder fehlt. Ich finde es ganz gut, aber ich bin auch mal gespannt, was passiert, wenn eben dieser Plan B nicht greift oder eine Mannschaft, die Dortmund, und das wird kommen. Ich glaube nicht, dass es mit Stuttgart jetzt im nächsten Spieltag kommt, aber es wird kommen, dass eine Mannschaft von Beginn an die Dortmunder unter Druck setzt und dann auch ein, zwei Tore macht und dann kommt der BVB nicht mehr zurück. Und dann wird auch ganz schnell davon geredet werden, oh, jetzt erreicht er sie nicht mehr.
Die Jungs sind so heiß, Thomas. Also wenn du guck in die Gesichter der Reihe. Und jetzt ist Götze auch noch wieder dabei. Also ich sag dir, also im Augenblick wird das so nicht passieren.
Gute Mann heißt übrigens Jochen.
Also, Jochen meine ich doch. Was sage ich die ganze Zeit?
Thomas, hast du gesagt. Einmal Thomas gesagt, aber das passt schon, Helmut.
Alles gut.
Das ist okay, Dieter.
Aber was mir beim BVB auch auffällt, ist, dass wofür andere Trainer viel gescholten werden, zum Beispiel Kovac, haben wir letzte Woche drüber geredet, beim BVB funktioniert die Rotation.
Ja. Warum?
Ja, das frage ich dich.
Weil da super Leute sind. Ich sage ja, das ist wieder das. Ehrgeizig, die können Fußball spielen, das muss man ja sowieso schon mal erwarten. Aber was mich beeindruckt, ist auch dieses Spielverständnis. Zum Beispiel Larsson mit Reus und so weiter. Also nicht nur, dass man Tore macht, sondern dass man auch zusammenspielt. Das finde ich unfassbar. Und dass die Joker da alle so integriert sind, das ist ja schon fast, wirkt das schon eigentlich abgesprochen alles hier. Mhm. Pass mal auf, ihr macht jetzt erstmal so und so und so und dann wissen die Joker ganz genau, was sie zu tun haben und machen den Gegner platt, ne? Also völlig verrückt, finde ich das.
Weißt du, die sind jetzt am nächsten Spieltag sauer, wenn sie in der Startelf stehen, weil sie dann wissen, sie schießen kein Tor?
Ah, könnte sein. Ich glaube, Petersen war in der Startelf auch nicht so erfolgreich. Nicht ganz so erfolgreich.
Es ist ja immer so, dass es Charaktere sind, die offenbar besser als woanders damit zurechtkommen, wenn sie mal draußen sitzen. Ich glaube, das gefällt keinem Spieler, wenn er draußen sitzt. Ja? Aber es ist dann tatsächlich so, dass auch mal gestandene Spieler auf der Bank Platz nehmen und jetzt sagen sie dann in der Kabine auch, Mensch, Trainer, das ist doch scheiße. Aber es dringt halt nicht nach außen und es wird nicht unruhig.
Ich wäre der perfekte Joker gewesen. Weißt du, so für 20 Minuten nachher reinzukommen, die anderen sind müde, ich drehe auf. Also ich hätte das mein Leben lang gemacht.
Ja, es ist auch einfach so, die Rolle anzunehmen, wenn man halt nicht für die Startelf vorgesehen ist, kann man trotzdem ein elementar wichtiger Spieler sein. Natürlich hat es jetzt damit zu tun, dass der BVB Erfolg hat und dass alle sagen, ja, es funktioniert, dann setze ich mich auch gerne mal auf die Bank. Aber das Entscheidende ist schon, was Rollo angeschnitten hat, es ist nicht so, dass die Aufgabenverteilung für jeden Spieler anders ist. Nein, es ist eine Gesamtaufgabe, es ist ein System, das funktioniert und jeder Spieler ist insofern austauschbar, als dass einer rausgenommen wird, ein anderer reingebracht wird und der hat genau im Kopf, was er zu tun hat, damit das Gesamtkonstrukt funktioniert. Das ist halt moderner Fußball. Jeder muss seine Rolle kennen, aber das Gesamtbild ist immer wichtiger als der Einzelne.
Könnte es vielleicht daran liegen, dass das so gut funktioniert und da alle die Füße so stillhalten, weil das vielleicht auch ein Sebastian Kehl, der jetzt wieder zurück ist, ganz gut moderiert, mannschaftsintern, der viele Spieler noch kennt? Und ist das vielleicht genau die Personalie, die dem Bayern halt gerade fehlt?
Ich stehe ja auf Sebastian Kehl, ne? Ich finde auch als Menschen und als Typen, ne? Also großartiger Typ. Aber ich weiß natürlich nicht genau. Übrigens, dieses mit Sammer, Kehl, Zorc, ne? Favre. Ich weiß nicht, wie das da funktioniert. Es scheint aber zu funktionieren. Und was ich gut finde, ist, dass du im Augenblick auch von Kehl und auch von Sammer ja so gut wie gar nichts hörst, ne? Also von Kehl höre ich gar nichts oder lese gar nichts. Das ist immer schon ein Geheimnis auch der Bremer gewesen. Ne? Die waren immer am besten, wenn du zum Beispiel wenig da irgendwie mitkriegst, irgendwie von dem, was in der Führungsetage läuft. Und Watzke sagt da auch nichts mehr. Ne? Oder ich, die Pillar kriege ich auch nur nicht mit.
Nee, es ist absolute Ruhe. Das machen sie auch sehr gut. Ich finde auch, als Favre kam, hat man gedacht, boah, der war jetzt so lange im Ausland. Er hat sehr viel Französisch gesprochen. Sein Deutsch war jetzt nie so herausragend. Er selber ist auch so vom Wesen her so ein bisschen scheuer, ja, dass er sagt so, er macht das vielleicht auch mal so ein bisschen als Masche, dass er durch sein schlechteres Deutsch nicht so viel erzählen möchte, kurze Antworten gibt. Aber das ist momentan genau der richtige Weg. Und Ich finde auch schön, wie er Dinge erklärt mit einfachen Worten. Und ich glaube, so einfach kannst du die Spieler dann auch erreichen. Er wird jetzt in der Kabine nicht viel besser Deutsch sprechen als auf Pressekonferenzen. Er weiß, wie er das macht.
Ich habe ihn immer verstanden.
Ja, verstehen ja. Aber es ist jetzt nicht so,
weiß, dass
er ist nicht so eloquent.
Er hängt es nicht so raus.
Ein Nagelsmann ist oder ein Kovac ist. Er ist einfach, aber einfach ist nicht schlecht.
Er weiß aber ganz genau, was er will. Er ist manchmal so, ich habe ihm das gar nicht so zugetraut, weil ich ihn auch ein bisschen für, als Ostfriese kann ich das beurteilen, für dickköpfig und starkköpfig gehalten habe. Vielleicht auch immer noch halte. Also seine Meinung, da hat er ein großes Selbstbewusstsein. Auch wenn er das so nicht rauskehrt. Ne?
Also die Frage ist ja, noch läuft es ja momentan. Wie gut passt der denn dann letztendlich nach Dortmund?
Jetzt scheinbar toll.
Lass den mal zwei Spiele verlieren. Und Ansgar war nämlich der jetzt schon zweimal gesagt hat, er ist nicht in der Lage, diese Stadt, dieses gewisse Etwas, was jetzt Klopp hatte, eine Stadt anzuzünden, hat das, glaube ich, genannt.
Daran hat er aber gearbeitet. Wenn man ihn beobachtet hat, wie er da rumgesprungen ist und so weiter und wie er in die Arme gesprungen ist. Und also komm, dann hat er daran gearbeitet. In Gladbach gebe ich dir recht oder gebe ich Ansgar recht, da war das so ein bisschen so. Aber im Augenblick macht er auch so ein kleines Rumpelstilzchen da. Das ist nicht so, dass er da jetzt ganz ruhig und versunken auf der Bank sitzt.
Also wir sind uns einig auf jeden Fall, der BVB macht Spaß momentan.
Ja, hat er aber auch unter Peter Bosch gemacht.
Ja, die ersten Spiele.
Ja, das haben wir, ja, wie gesagt, wir haben letzte Woche, ich glaube, am 7. Spieltag ging das erste Spiel verloren, letzte Saison. Da sind wir jetzt schon drüber, über den kritischen Punkt. Jetzt müssen wir gucken, wie es weitergeht nach der Länderspielpause.
Nein, aber Dortmund macht Spaß, die Liga macht im Augenblick Spaß. Das hätte ich übrigens nicht geglaubt. Also da muss ich mich auch korrigieren. Das ist auch eine zweite Sache, die ich gut finde, die Entwicklung. Jetzt gibt es noch viele, viele Probleme. Aber dieser Fußball im Augenblick, diese Liga, so wie sie da ist, macht tatsächlich Spaß.
Absolut. Auch in Hamburg. Und man muss dazu sagen, dass wir international auch gerade ganz gut abräumen.
Ne? Ja, witzig, ne? Europa, also die Spiele. Ja. Ich meine, Dortmund, das war das in Monaco. Das war auch nicht so selbstverständlich, ne? Wenn ich an die letzte Saison denke, wo sie, weiß ich, gegen Zypern oder war das mit Zypern irgendwie nichts gewonnen haben und so.
Nicosia, ja.
Also 3-0, das ist ja schon fast ein Weltwunder. Nee, aber die anderen auch, ne? Die gewinnen auch.
Ja, es liegt aber auch unter anderem daran, dass wir jahrelang in der Bundesliga fast nur bei Dortmund und Bayern Spieler hatten, die Spiele entscheiden können. Jetzt hat Dortmund eine Ansammlung von Spielern, die das können, mit Alcacer, mit Jadon Sancho, den ich hervorragend finde, mit Brun Larsen, mit Reus, kann man viele aufzählen, Pulisic, obwohl er gerade nicht spielen kann. Also das sind einige Spieler dabei, die den Unterschied machen, die Spiele entscheiden können. Aber das gilt jetzt auch für andere Mannschaften. Player in Gladbach, überragend. Ante Rebic bei Eintracht Frankfurt. Solche Spieler, die diesen Killerinstinkt haben, die können Spiele entscheiden. Und deswegen sind die auch in Europa erfolgreich und auch in der Bundesliga so unangenehm für andere Mannschaften. Und das gab es jahrelang nicht.
Ja, und da kannst du Werder noch dazu nehmen und da kannst du zum Beispiel auch Hertha dazu nehmen, wo die Alten
Absolut. Richtig
auch blühen. Ne? Das finde ich auch interessant.
Absolut, absolut. Ja, hoffen wir, dass es so weitergeht. Und was ich ein bisschen finde, die Bayern haben auch irgendwie so ein bisschen diesen Glanz der Unbezwingbarkeit verloren. Also die Mannschaften, man merkt irgendwie, die haben wieder Bock, gegen Bayern zu spielen und glauben halt auch, glaube ich, nicht von vornherein, heute verlieren wir sowieso.
Das Schöne daran ist, dass genau das die Bayern kritisieren. Sie haben es natürlich so in den letzten Wochen so ein bisschen darauf geschoben, dass die Spieler härter angegangen werden auf dem Platz. Aber das ist ja die Message, die beispielsweise Max Eberl seit Jahren immer wieder nach außen sendet. Mhm. Wir dürfen Spiele gegen die Bayern nicht von vornherein abschenken. Wir müssen in der Lage sein, die Bayern zu ärgern. Und zwar erstmal kurzfristig, dann mittelfristig, dann langfristig. Und jetzt hat jede Mannschaft irgendwie das so angenommen und sagt, oh, vielleicht ist ja gegen die Bayern doch was drin. Und das wurmt die Bayern. Das ist natürlich Absolut. Jetzt wieder hier so. Fußball Deutschland ist einmal Bayern und einmal der Rest der Welt. Deswegen ist es ja so schön, dass gestern auf dem Oktoberfest kam einer zu mir und gesagt hat, die Bayern haben ja gerade Probleme, gell? Das ist schon schön.
Ja, aber dann ist das doch ein schöner Schluss. Und dann kommen wir als letztes, wie immer, zu unseren Aufregern der Woche. Ich hoffe, ihr habt das Fußballgeschehen am Wochenende verfolgt und habt euch jeweils für ein Thema entschieden. Rollo, willst du anfangen? Ja, was war dein Aufreger der Woche?
Boah, ich habe es ja eigentlich schon gesagt, ganz ehrlich. Ne? Das war Manuel Neuer. Ich kann das nur noch mal wiederholen. Das soll er endlich mal sein lassen. Das geht mir so gegen den Strich irgendwie. Bei der WM, auch in der Nationalmannschaft, nicht? Immer erst den Arm hoch. Ne? Der soll sich mal darauf konzentrieren, dass er wieder hält. Sonst, wenn ich an Sven Ulreich denke, ne? Der war die Ruhe selbst. Er hat viele Spiele gerettet und gewonnen. Und was macht Neuer jetzt? Und er sieht dann auch nicht gut aus, ne, bei vielen Gegentoren. Also, wo er da früher noch so unhaltbare gehalten hat, die hält er nicht mehr, ne? Und wenn man nur damit beschäftigt ist, ob da jemand wieder im Abseits stand oder Hand gespielt hat oder so. Also, das ist für mich das eine. Und das andere, das ist eigentlich kein Aufreger, das ist aber das größte Unverständnis der Neuzeit.
Das kann ja auch was Positives sein,
ja,
aber das
ja, ist wahrscheinlich. Ja, ist vielleicht doch, für denjenigen ist es positiv. Jetzt was um Himmels Willen hat eigentlich der liebe Yogi gemacht, indem er Marc Uth nominiert hat für die Nationalmannschaft?
Das habe ich jetzt schon öfter gehört.
Das größte Unverständnis des letzten Jahrzehnts fußballerisch für mich.
Und Philipp Max wieder zu Hause lässt.
Ja, das zum Beispiel. Das ist trotz, das verstehe ich auch nicht. Also ich kann eine Uth-Nominierung nachvollziehen, aber nicht zu dem Zeitpunkt. Marc Uth hat jetzt 7 Spiele, kein Tor bei Schalke. In Hoffenheim hat er geknipst wie blöd. Da hat man auch mal die Möglichkeit, ihn mal einzuladen und ihn mal kennenzulernen, mal zu gucken, ob er innerhalb der Mannschaft funktioniert, was das Klima angeht, was er denn für Qualitäten hat, weil das sieht man von der Tribüne nicht immer. Ja? Und bei Philipp Max ist es so, der kann gefühlt tun und lassen, was er will. Er kommt einfach nicht in Frage. Und dann gibt es andere, die vielleicht mal eine Zeit lang rumstolpern und immer wieder mitdürfen, weil der Bundestrainer sich nie dieses Luxus bedient, den er eigentlich hat, immer zu einer Nominierungsperiode die 23 besten deutschen Fußballer mitzunehmen. Das passiert so gut wie nie. Das ärgert mich.
Stattdessen sind jetzt wieder Nico Schulz und Plattenhardt dabei für die Außenbahn, ne?
Schulz finde ich gut. Plattenhardt hat aber bei Hertha spielt er jetzt das, was er hätte spielen müssen, als Jogi ihn damals zum ersten Mal nominiert hat.
Mhm. Ja, also ich finde auch.
Man kann ja sagen, ist dann halt einfach kein Platz für ihn momentan. Also, dass er immer auf seine Stammelf und seine altgesottenen Jungs vertraut, das ist ja jetzt nichts Neues.
Aber dann kann er doch zum Beispiel mal was wagen und zum Beispiel Maximilian Eggestein von Werder Bremen mitbringen. Man muss doch auch auf das reagieren, was im Augenblick los ist in der Liga. So, und dann ganz ehrlich, ich mag Uth ja auch, der hat tolle Tore geschossen in der letzten Saison, aber jetzt doch bitte schön nicht, da muss man mal ein bisschen warten, vielleicht kommt das ja wieder. Aber einen Eggestein lässt er denn zu Hause, das kann überhaupt nicht wahr sein.
Wieso nimmt er Sebastian Rudi mit?
Auch noch. Den nimmt er ja auch mit, ne? Ja. Ja, der hat ja eine super Form derzeit.
Es gibt halt Spieler, die nimmt er gerne mit, die nimmt er ungerne mit. Sebastian Rudi ist auf jeden Fall ein Spieler, der kann fußballerisch einiges. Momentan ist er überhaupt nicht in Form, aber der wird sich niemals, was seinen Charakter angeht, niemals beschweren über irgendeine Außenseiterrolle oder so. Der füllt halt leider den Kader auf. Er wird nie gefühlt, er kann mich gerne eines Besseren belehren, er wird nie ein wichtiges Länderspiel gewinnen aufgrund seiner Stärke, seines Charakters oder irgendwas. Aber er ist halt ein guter 17., 18., 19. Mann.
Ich behaupte jetzt sogar, wenn Philipp Max bei den Bayern spielen würde, Maximilian Eggestein bei den Bayern spielen würde, dann wären die definitiv dabei.
Da
gebe ich Brief und Siegel drauf.
Das stimmt. Ich habe mich auch gefragt, ob ein Thilo Kehrer eingeladen worden wäre, wenn er nicht für knapp 40 Millionen zu Paris transferiert worden wäre. Weiß ich nicht.
Übrigens den Schalkern fehlt, ne? Das muss man auch mal deutlich sagen.
Definitiv, definitiv.
Jochen, dein Aufreger.
Ja, ich habe mir gerade so im Hinterkopf irgendwas zusammengesponnen, weil ich eigentlich vorhin ich habe eine Liste da online gefunden. Eigentlich wollte ich über was anderes sprechen, aber da fiel mir doch ein, und das ist auch so ein Typ, über den man gerne reden kann, der auch Reibung erzeugt und der jetzt am Wochenende ein super Spiel hingelegt hat, weil sie 0-2 zurücklagen und am Ende 3-2 gewonnen haben. Und am Freitag gab es diese Pressekonferenz bei Manchester United. Weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. José Mourinho hat eine Pressekonferenz einberufen, morgens um kurz nach 8. Alle Journalisten eingeladen. Die sind gekommen, mussten natürlich um 7 Uhr da sein. Statt 11 Uhr haben sie es 3 Stunden vorgezogen. Die haben Kameras aufgebaut, Kabel verlegt. Die Journalisten saßen im Saal und dachten, jetzt kommt was, weil Mourinho ja seit Wochen Gegenwind hat. Mourinho hat sich hingesetzt, hat manche Fragen beantwortet, manche nicht. Die Pressekonferenz war nach gut 3 Minuten zu Ende und dann ist er wieder gegangen. Da muss man sich fragen, wer macht sowas? Er macht sowas. Ich finde es einerseits den Journalisten gegenüber respektlos, so etwas zu machen. Andererseits ist es aber auch ein witziges Mittel dagegen, dass seit Wochen gegen ihn geschossen wird.
Finde ich auch so.
Und ich finde, Mourinho, der hat so viel Erfolg gehabt in seinem Leben. Der ist so authentisch. Der ist immer geradeaus. Ja? Er ist nicht immer einfach. Ja? Aber ich finde, das ist ein geiler Typ, ein geiler Trainer. Ja, und er ist punktetechnisch übrigens, ganz kurz noch, bester Trainer von Manchester United ever.
Was die Siegquote angeht, ja.
Ja. Und er ist ein Mann, wo ich sage, das, was sich viele Frauen denn doch irgendwo wünschen, wenigstens ab und zu, so ein kleines Arschloch irgendwo.
Ja. Bei Arsene Wenger hieß es übrigens 4 Jahre, dass er jetzt bald weg ist.
4? Nur 4?
Ja, oder 14.
Also immerhin war er jetzt ein Erfolgserlebnis. Sie haben ja relativ schnell 0-2 hinten gelegen und dann hat er ja auch, Sanchez hat das Entscheidende gemacht, ne?
Ja, komischerweise.
Den hat er dann ja eingewechselt.
Ausgerechnet Sanchez.
Sehr gut. Ja, dann fehlt noch mein Aufreger. Ich habe eigentlich 2 Sachen.
Ach du Scheibe.
Nimm einen.
Ich nehme 1. Ja, dann, wenn wir jetzt schon international sind, dann war mein Aufreger oder das Geilste der Woche. Ich habe es mir heute Morgen nochmal in der Zusammenfassung angeguckt. Gestern Abend, 19 Jahre, Kylian Mbappé, 4 Tore in 13 Minuten.
Stimmt. Der kann nix.
Der ist übrigens für den FIFA-Nachwuchsspieler des Jahres-Award nominiert. Mal gucken, ob er den jetzt tatsächlich gewinnt.
Aber das ist auch so ein verrückter Vogel, ne? Da denkst du manchmal auch, was macht der eigensinnig, weiß der Teufel was, und dann zaubert er wieder sowas.
Das ist noch der Spieltrieb, der in ihm steckt, den soll er bitte nie verlieren.
Ich wollte gerade sagen, aber der ist
19. Den anderen,
ja. Muss er wirklich, der ist 19, ne?
Ja.
Also, PSG hat jetzt, glaube ich, die ersten neun Spiele gewonnen. Ist auch, glaube ich, ein neuer Rekord jetzt, offiziell. In den letzten 5 Spielen war er an 11 Toren beteiligt und hat 8 davon selbst geschossen. Gut, jetzt 4 gestern Abend, aber ich meine, der läuft da im größten Star, eines der größten Star-Ensembles, die es momentan in Europa gibt, und stiehlt denen gerade alle die Show.
Ja, weil Neymar auch rollt, ne? Der rollt und rollt.
Er rollt und rollt, ja.
Ja, aber jetzt will ich deinen zweiten Aufreger auch noch wissen.
Ja, aber lass mal kurz da bleiben. Ja. Wie bitter ist es denn für Neymar, wenn du von Barcelona weggehst, um aus dem Schatten von Messi zu kommen und dann kommst du nach Paris und dann ist auf einmal jetzt der da und stiehlt dir wieder so ein bisschen die Show.
Mir tut Neymar extrem leid.
Oh Gott.
Nicht. Ja. Nein, da muss er halt, wenn er den Anspruch hat, hier der geilste Typ der Welt zu sein, dann muss er sich halt aufdrängen, dann muss er halt zeigen, was in ihm steckt, dann muss er halt besser sein als ein Mbappé oder gleichwertig oder zumindest mal 1-2 Spiele so dominant auftreten, wie es Mbappé immer macht. Neymar spielt ja nicht schlecht, ich mag ja auch seine Art Fußball zu spielen, aber hat er einiges an Kredit eingebüßt bei der Weltmeisterschaft und da muss er sich jetzt erstmal wieder langsam hinhangeln.
Ja, sicher auch. Aber so. Mbappé, der ist 19, wird das...
Wie alt ist der?
Der ist 19. Soll ich es nochmal sagen? Ja, aber so perspektivisch gesehen, also ins beste Fußballeralter kommt er, ehrlich gesagt, das sind 3, 4, 5
Jahre. Ja, mal sehen, wie die Entwicklung wird, ne? Weil wir haben ja bei vielen Jungen dann gesehen, die dann durchtreten, so ungefähr, ne? Also da, die Hürde hat er noch. Die fußballerische Pubertät muss er noch überwinden.
Oh, das hast du schön gesagt.
Ja, geiler Ausdruck, fällt mir auch gerade auf.
Trifft's gut.
Also, schauen wir mal, wie es weitergeht. Momentan ist er auf jeden Fall on fire. Und du willst jetzt meinen zweiten Aufreger
auch wissen? Ja, das will ich ihn wissen.
Dann muss ich wieder den Spagat zurück in die Bundesliga machen.
Ja, macht ja nichts.
Gestern Abend, 1. FC Nürnberg, 2 Auswärtsspiele, 13 Gegentore.
Ja. Was sagt uns das?
Die Frage, ja, was sagt mir das vor allen Dingen, wenn ich 4-0 hinten liege und immer noch offensive Spieler einwechsel? Aber da muss ich doch irgendwann mal hinten dicht machen, oder? Weil am Ende, speziell wenn es um einen Abstieg geht, dann kommt es auch irgendwann mal auf die Tordifferenz an.
Also erstmal, er hat gegen Leipzig und gegen Dortmund so hoch verloren.
Ja, natürlich. Ja,
aber Moment, das gehört ja zum Gesamtbild dazu. Wenn man gegen Leipzig und Dortmund mutig auftritt, finde ich das stark. Ich finde das gut. Gegenhalten, weil man nicht hinfahren soll und sagt, ja, ein bisschen mit einem Punkt zufrieden. Aber wenn man schon mal 4 Stück kassiert hat, dann auch noch offensiv einzuwechseln. Weiß ich nicht, was da für ein Plan dahinter steckt. Man kann sich natürlich nicht nur hinten einmümmeln und sagen, oh, bitte, bitte, jetzt kein Tor mehr. Das geht nicht. Man darf auch nicht von seiner spielerischen Idee abweichen. Mhm. Aber bei 4 Gegentoren sollte man sich schon bemühen, den Schaden zu begrenzen.
Weil ich glaube, es stand nach 30 Minuten stand 4-0, glaube ich.
Ne? Ja, man hat sie auch spielen lassen. Ne? Und das ist gegen Leipzig und gegen Dortmund. Den Fehler haben andere Mannschaften nicht gemacht, zum Beispiel Augsburg oder so. Die haben die nicht unbedingt so spielen lassen. Und das hat mich auch gewundert. Wieso haben die Leipziger, die ja nun gar nicht in Superform unbedingt sind, ne? Wieso lässt er die da so wirken? Die konnten laufen und hatten Räume und alles Mögliche. Warum?
Das darf nicht sein.
Es waren noch viele Fehler nach vorne im Spielaufbau, ganz, ganz extrem. Naja, also nächstes Auswärtsspiel vom 1. FC Nürnberg, alle Übertore tippen. Scheint ein sicherer Tipp zu sein
momentan. Gegen?
Weiß ich nicht. Muss ich gucken. Also die spielen jetzt zu Hause erstmal gegen Hoffenheim.
Oh ja, auch schön. Oh.
In Frankfurt. Nee, zu Hause gegen Frankfurt und dann in Augsburg. Ja. Aber Hoffenheim, Frankfurt, Augsburg ist auch ein Programm.
Ich wollte gerade sagen, ist auch nicht so wirklich leicht.
Ja, was ist denn überhaupt mit Kölner? Steht der denn? Der steht aber nicht zur Debatte.
Ich glaube nicht. Weiß ich nicht. Ich bin da bin ich ehrlich gesagt ganz weit weg. Das ist so ein Verein, mit dem ich mich diese Saison noch gar nicht so wirklich viel beschäftigt habe. Ja. Aber dann für den Themenblock, den wir heute hatten, sind wir relativ schnell durchgekommen, Jungs. Kompliment. Sehr gut.
Ja, und dass ihr auf dem Oktoberfest noch wart, dafür muss man jetzt auch sagen, alle Achtung, so frühe Stunde.
Super. Wir waren ja schon laufen.
Ich wollte gerade sagen, morgen um 5:30 hat der Wecker geklingelt.
Jo, natürlich. Dann können wir ja zur Mourinhos Pressekonferenz demnächst gehen.
Ja. Ja, genau. Kriegen wir den ersten Flieger nach London, nehmen wir dann.
Ja, super.
Ja, und dann mit dem Zug nach Manchester, oder was?
Ach, stimmt, ja. Oder den ersten Flug nach Manchester, selbstverständlich. Alles klar, Jungs, dann sage ich vielen Dank Jochen, vielen Dank Rollo. Nächste Woche hören wir uns nicht, nächste Woche ist Länderspielpause. Wir hören uns dann in 2 Wochen wieder, wenn es wieder heißt Generation Fußball. Mein Name ist Matthias Dexhammer, macht's gut, bis in 2 Wochen, ciao.
Tschüss, danke euch.